Was wäre, wenn, sagen wir mal, 80% der Zeit, die du aktuell in deine Kunden steckst, eigentlich ein reines Verlustgeschäft ist?
Ja, das ist ein harter Gedanke.
Absolut. Und zwar nicht, weil du irgendwie schlecht verkaufst oder dein Produkt nicht liefert, sondern weil du aus so einem ja völlig deplatzierten Sinn für Fairness genau die Falschen priorisierst.
Genau da liegt der Fehler.
Also willkommen zu diesem neuen tiefen Einblick. Wir zerlegen heute ein Konzept, das die komplette Art und Weise, wie du dein Geschäftsjahr planst, ja wirklich auf den Kopf stellen wird. Es geht um einen echten Gamechanger.
Die Kunst der Kundensegmentierung.
Richtig. Die ungeschminkte Wahrheit der Kundensegmentierung. Und wir reden hier heute nicht einfach nur über graue Theorie oder bunte Diagramme. Unsere Mission heute ist ganz präzise. Wir fokussieren uns darauf, wie du deine Zeit und Energie so einsetzt, dass sie den maximalen Ertrag bringt.
Und das ist auch dringend nötig. Hallo auch von meiner Seite. Wenn wir uns das ansehen, warum ist das so wichtig? Weil Energie im Business einfach endlich ist. Das ist die unumstößliche Regel. Die Menge an Energie, jeden Euro und jede Stunde, die du einem Kunden gibst, das muss auch irgendwie zurückfließen. Wenn das nicht passiert, dann baust du kein Geschäft auf, sondern du verbrennst schlichtweg Ressourcen.
Das sind einfach nackte Opportunitätskosten, oder?
Exakt. Jede Stunde, die du beim falschen Kunden sitzt, fehlt dir logischerweise beim richtigen.
Okay, bevor wir uns jetzt ansehen, wie wir Kunden richtig einteilen, müssen wir zuerst einen gefährlichen Mythos aus der Welt schaffen. Etwas, das die meisten Verkäufer und Unternehmer extrem viel Zeit kostet.
Oh ja, das ist ein großes Problem.
In den Unterlagen taucht da dieser spannende Begriff auf, der Kundensozialismus.
Ein fantastisches Wort dafür.
Lass uns das mal aufdröseln. Das ist ja diese romantische, aber eigentlich toxische Idee, dass jeder Kunde, der bei dir anruft, das exakt gleiche Level an Service und Zeit verdient. Das ist quasi der qualvolle Tod eines jeden Verkäufers.
Absolut. Das führt zu wahnsinnig hohem Serviceaufwand.
Ohne das wirtschaftliche Ergebnis. Ja. Wenn man das mal vergleicht, das wäre so, als würde man in einem Garten jede Pflanze mit exakt der gleichen Menge Wasser gießen.
Schönes Bild.
Egal, ob das jetzt ein winziger Kaktus ist oder ein riesiger Apfelbaum. Das Ergebnis ist halt, manche ertrinken und andere verdursten völlig.
Und genau das vertieft das Warum hinter unserem Thema. Ohne Segmentierung sinkt dein Return on Investment einfach gnadenlos. Wenn du deine Ressourcen, also deine Zeit, dein Budget blind streust, verschwendest du sie an Zielgruppen, die kaum zu Abschlüssen führen.
Weil der Kaktus eben keine Äpfel trägt, egal wie viel ich gieße.
Richtig. Um diesen Kundensozialismus also zu beenden, brauchen wir einen harten Maßstab. Und hier machen die meisten den entscheidenden Fehler, sie schauen in den Rückspiegel.
Ja, das ist extrem verbreitet. Wenn Unternehmen überhaupt segmentieren, schauen sie fast immer auf die bisherigen Umsatzzahlen, oder?
Genau. Die ziehen sich einen Report aus dem CRM und sortieren nach dem, was der Kunde letztes Jahr gekauft hat. Das ist natürlich wahnsinnig bequem, aber es ist komplett vergangenheitsorientiert.
Der Umsatz von gestern zahlt halt nicht die Rechnungen von morgen.
Exakt. Die viel wichtigere Frage ist doch, was kann der Kunde in der Zukunft bringen?
Also das Zukunftspotenzial.
Richtig. Das Potenzial ist sozusagen der Umsatz, den ein Kunde in der Zukunft generieren könnte. Es ist wie so ein Leuchtfeuer in der Nacht, das dir einfach die Richtung vorgibt. Natürlich brauchst du auch Faktoren wie Bonität oder Reklamationshäufigkeit, aber du brauchst vor allem einen klaren Treiber für dieses Potenzial.
Okay, lass uns das mal greifbar machen. Die Quellen haben da sehr konkrete Beispiele geliefert, die ich super finde. Sagen wir, du verkaufst Malerbedarf im B2B-Bereich.
Ein klassisches Beispiel, ja.
Dann interessiert dich ja nicht der Vorjahresumsatz, sondern der Treiber ist die Anzahl der Mitarbeiter, also der Malergesellen.
Genau. Weil jeder Geselle auf der Baustelle pro Jahr eine ziemlich exakt kalkulierbare Menge an Verbrauchsmaterial benötigt. Farbe, Pinsel, Abklebeband.
Hat der Betrieb zwei Gesellen, ist der Kuchen halt winzig. Hat er 30, ist es ein potenzieller Riese. Oder das andere Beispiel, in einer Kfz-Werkstatt.
Da sind es dann die Hebebühnen.
Richtig. Die Anzahl der Hebebühnen oder eben auch die Mitarbeiterzahl. Weil jede Hebebühne einen festen Durchsatzanteil generiert.
Und sobald du diesen Treiber kennst, ändert sich einfach das Licht, in dem du den Kunden betrachtest.
Aber Moment, da muss ich jetzt mal kurz kritisch nachhaken.
Gerne.
Nur weil ich ausrechne, dass eine Werkstatt 5 Hebebühnen hat und theoretisch Material für, sagen wir mal, 100.000 Euro im Jahr braucht. Das heißt ja nicht, dass ich diesen theoretischen Umsatz auch wirklich zu 100% bekomme, oder? Ein kluger Einkäufer hat doch immer einen Zweitlieferanten.
Da stimme ich dir völlig zu. Das Potenzial wird in der Praxis wahrscheinlich nie 1:1 in Umsatz umgemünzt. 100% Share of Wallet kriegt man selten.
Eben. Laufen wir da nicht Gefahr, Phantomumsätzen hinterher zu jagen?
Nein, weil es eben die Perspektive ändert. Du siehst den potenziellen zukünftigen Wert. Wenn du weißt, dass der Kuchen 100.000 Euro groß ist, dann lohnt es sich hart, um einen Anteil von 60% zu kämpfen.
Ah, okay.
Das schützt dich einfach davor, deine Ressourcen in einen Betrieb zu stecken, der nur eine einzige Hebebühne hat. Da hilft es dir auch nicht, wenn du 100% vom Umsatz hast.
Verstehe. Wir wissen jetzt also, dass wir dieses Potenzial messen müssen. Das Leuchtfeuer, wie du gesagt hast.
Genau.
Aber wie behalten wir da jetzt den Überblick, wenn wir 100 oder 1000 Kunden haben? Hier kommt ein absoluter Klassiker ins Spiel, der für den Vertrieb genial umgebaut wurde.
Du meinst die BCG-Matrix?
Richtig. Hier wird es wirklich interessant. Wir nehmen die adaptierte BCG-Matrix von der Boston Consulting Group, die ja eigentlich für Produkte gedacht ist, und nutzen sie als Landkarte für unsere Kunden.
Ein extrem starkes Werkzeug.
Lass uns das für den Hörer mal kurz visualisieren. Wir haben da so ein Koordinatensystem. Auf der Y-Achse, also der vertikalen, haben wir das Kundenpotenzial oder die Umsatzentwicklung von niedrig nach hoch.
Mhm.
Und auf der horizontalen X-Achse haben wir unsere Investition in den Kunden oder den aktuellen Umsatzanteil ebenfalls von niedrig nach hoch.
Und wenn man das gedanklich verbindet, schafft diese Matrix 4 Quadranten. Sie zwingt uns im Grunde, jeden Kunden völlig objektiv einzuordnen.
Einfach basierend auf den nackten Fakten.
Richtig, basierend auf dem Potenzial, das wir gerade besprochen haben, und eben der Zeit und dem Geld, das wir aktuell in sie stecken. Man trennt sich von dieser emotionalen Bindung.
Fangen wir doch direkt mal fließend an, oben links. Bei den Kunden, die das größte Fragezeichen aufwerfen, und zwar buchstäblich, die Question Marks.
Die Fragezeichen, genau.
Das ist das Feld mit mittlerem bis hohem Wachstumspotenzial auf der Y-Achse, aber bisher haben wir wenig investiert und haben niedrige bis gar keine Umsätze.
Das ist klassischerweise der Ort, an dem alle Neukunden landen. Du hast den Treiber identifiziert, die Werkstatt hat 5 Bühnen, das Potenzial ist da.
Aber der Umsatz fehlt halt noch.
Was hier faszinierend ist, dieser Quadrant ist kein Dauerzustand. Das ist die größte Falle, in die Verkäufer tappen. Sie denken, der Kunde kauft irgendwann schon noch.
Und dann rufen sie ihn jahrelang an.
Exakt. Dabei ist dieses Feld oben links eigentlich ein Warteraum, eine Übergangszone. Man muss hier für eine vorher definierte Zeit Informationen sammeln.
Man braucht also klare Spielregeln, ja?
Man definiert eine bestimmte Anzahl von Touchpoints. Also Besuche, Telefonate, Präsentationen.
Und nach dieser Zeit fällt dann die harte Entscheidung, richtig?
Genau.
Entwickeln Sie sich auf unserer Karte nach rechts zu den sogenannten Stars, also zum Umsatz, oder fallen Sie nach unten zu den unprofitablen Kunden, den Poor Dogs? Ein vielleicht nächstes Jahr darf es da nicht geben.
Richtig. Nehmen wir an, unsere Investition in das Question Mark zahlt sich aus und der Kunde geht den gewünschten Weg nach rechts.
Dann betreten wir die intensivste Phase der Kundenbeziehung.
Die Stars. Das Feld oben rechts in der Matrix.
Oh ja.
Das sind die Kunden mit hohem Umsatzpotenzial und einer raschen positiven Entwicklung. Die Umsätze steigen, die Kunden wollen wirklich mit dir arbeiten. Das ist doch das, was Spaß macht.
Es ist großartig, aber ich muss da auch direkt warnen. Die Kehrseite der Stars wird oft unterschätzt.
Inwiefern?
Weil sie so viel Arbeit machen.
Genau. Stars erzeugen zwar keine kurzfristigen Strohfeuerumsätze, sondern wirklich kontinuierliches Wachstum, aber sie verlangen extrem viel Aufmerksamkeit, ständige Touchpoints und massive Investitionen von deiner Seite.
Klar, weil die Konkurrenz ja auch merkt, dass da was wächst.
Exakt, du musst deine KPIs, also deine Key Performance Indicators, in dieser Phase ganz genau kennen und monitoren. Das Ziel ist es, den Kunden auszubauen, bis er das Maximum seines Potenzials erreicht hat und ins nächste Feld wandert.
Und dieses nächste Feld, das ist der heilige Gral, oder?
Kann man so sagen, ja.
Wenn der Kunde voll ausgebaut ist, sinkt sein Wachstumspotenzial auf der Y-Achse und er rutscht nach unten rechts. Zu den Cash-Cows.
Den Umsatztreibern schlechthin.
Niedriges Wachstumspotenzial, weil wir schon fast ans Limit verkauft haben, aber extrem hoher Umsatzanteil und vor allem hohe Gewinne.
Und das ist so wertvoll, weil du hier deutlich weniger Investitionen brauchst als bei den Stars.
Die Prozesse laufen einfach.
Richtig. Durch den jahrelangen Vertrauensbonus und die Wertschätzung, die der Kunde für deine Produkte oder Dienstleistungen hat, lassen sich hier höhere Durchschnittspreise erzielen.
Und natürlich auch viel bessere Margen, weil die Betreuungskosten sinken.
Genau. Aber Vorsicht! Wenn wir das mit dem großen Ganzen verbinden, deine besten Kunden, also diese Cash-Cows, sind logischerweise die potenziellen Neukunden deiner Wettbewerber.
Puh, okay, das ist, wenn ich mir vorstelle, meine besten Kunden an die Konkurrenz zu verlieren, da muss man erstmal kurz schlucken.
Das ist die Realität. Jeder Konkurrent schaut auf diese Cash-Cow und will sie haben. Deswegen musst du starke Wechselbarrieren aufbauen.
Strukturelle Integration, Schnittstellen, solche Dinge?
Ganz genau. Und du musst bei der kleinsten Abweichung deiner KPI sofort reagieren. Wenn der Umsatz da leicht einbricht, müssen die Alarmglocken schrillen. Sonst entgleiten sie dir und das Loch in der Kasse kriegst du so schnell nicht gestopft.
Okay, das sind also die Kunden, die wir unbedingt halten wollen und müssen. Was bedeutet das nun alles für die Kunden im letzten verbleibenden Feld der Matrix?
Das Sorgenkind, ja?
Diejenigen, die uns am meisten Nerven und Zeit kosten. Unten links.
Die Poor Dogs.
Die Zeitfresser. Niedrige oder gar keine Umsätze, kein Wachstumspotenzial oder, was ja auch vorkommt, der Kunde verweigert einfach jede sinnvolle Zusammenarbeit.
Da muss man wirklich Klartext reden. Hier liegt eigentlich die größte Freiheit für dich, aber gleichzeitig ist es die größte Kostenfalle im Vertrieb.
Weil wir hier wieder beim Kundensozialismus sind.
Genau. Hier wird unfassbar viel Zeit vertrödelt. Oft nur, weil man sich schon lange kennt oder weil der Kaffee bei dem Kunden so gut schmeckt.
Man redet über Fußball und hofft auf Unmögliches.
Richtig. Anstatt diese wertvolle Zeit für die Pflege der Stars oder die Verteidigung der Cash-Cows zu nutzen.
Aber was ist da die Vermeidungsstrategie? Ich meine, einfach ignorieren, ghosten kann ich dir ja auch nicht so einfach. Das gibt einen furchtbaren Ruf im Markt.
Nein, ignorieren nicht, aber du greifst auf eine klare Strategie zurück. Du solltest absolut keine persönliche, teure Zeit mehr investieren. Keine Außendienstbesuche mehr.
Okay, also wie bleibe ich dann im Kontakt?
Alternativen sind ein loser Kontakt über den Innendienst oder über Mitarbeiter. Oder noch viel besser, du nutzt automatisierte und digitalisierte Strategien.
Ah, also sowas wie Mailings oder ein Social-Media-Fokus?
Genau. Oder ein WhatsApp-Newsletter. Oder ein Self-Service-Portal. Aus Sicht des Kunden ist das oft gar kein Downgrade. Er fühlt sich informiert, aber für dich kostet es fast keine Zeit mehr.
Und was passiert, wenn sich bei dem Kunden doch mal was ändert?
Dafür prüfst du den Account einfach nur einmal im Jahr. Du checkst kurz, hat sich das strukturelle Potenzial geändert? Hat er angebaut? Hat er neue Mitarbeiter?
Und wenn ja, wird er vielleicht wieder zum Question Mark?
Exakt.
Wow, okay. Das ist wirklich ein harter, aber extrem effizienter Filter. Lass mich das mal enthusiastisch zusammenfassen. Wir legen ab heute die Gießkanne weg.
Unbedingt. Keine Gießkanne mehr.
Wir messen das echte Potenzial, also die Hebebühnen, die Mitarbeiter, nicht den Vorjahresumsatz und sortieren unsere Kunden radikal in Question Marks, Stars, Cash Cows und die Zeitfresser, die Poor Dogs.
Genau so baut man ein profitables Portfolio auf. Und wenn ich dir für das Ende dieser Woche noch einen letzten Gedankenanstoß mitgeben darf.
Sehr gerne.
Das baut auf diesem Konzept des Kontaktplans auf, den wir besprochen haben. Schau dir am Ende dieser Woche einfach mal deinen eigenen Terminkalender an. Zähle wirklich ehrlich zusammen, wie viele Stunden du mit Poor Dogs verbracht hast. In der vagen Hoffnung, dass aus einem Kaktus doch noch irgendwie ein Apfelbaum wird.
Oh, das wird bei einigen wehtun.
Ja. Und dann frag dich, was würde passieren, wenn du genau diese Stunden ab nächste Woche ausschließlich in die Pflege deiner Cash-Cows oder das Fördern eines vielversprechenden Question-Marks steckst? Der Effekt auf deinen Umsatz wäre gigantisch.
Ein extrem provokanter, aber genialer Gedanke zum Schluss. Wir bedanken uns bei dir für deine Zeit und deinen Wissensdurst bei diesem tiefen Einblick. Nimm diese Matrix und setz sie für dich ein. Bis zum nächsten Mal.